Patrick Klöpper, ich freue mich sehr, dass er es geschafft hat, zwischen zwei Spieltagen quasi hier zu uns im Podcast zu kommen. Und hallo Patrick, wie geht es dir und wo erwischen wir dich gerade?
Hi, grüß euch. Ich bin zu Hause auf meiner Couch.
Sehr gut.
Bisschen Beine hochlegen, war jetzt nicht allzu oft der Fall, ne, mit, glaube ich, 8 Spielen in 17 Tagen. Mhm. Morgen geht es auch schon wieder weiter und ja, ich bin am Dösen, auf gut Deutsch gesagt.
Am Dösen, das ist sehr schön. Ja genau, schon gerade erzählt, du warst erfolgreich in den letzten beiden Spielen. Am vergangenen Donnerstag habt ihr in Krefeld 6:1 gewonnen. Da hast du ein Tor gemacht und 2 Vorlagen. Und am gestrigen Sonntag, also wir nehmen am Montag auf, 5:2 gegen Rostock. Da hast du 2 Tore, 1 Vorlage gemacht. Ziemlich gutes Wochenende, oder?
Ja, wenn man bedenkt, dass ich 1,5 Monate ein bisschen, auf gut Deutsch gesagt, die Scheiße am Schläger hatte, ist ja, es jetzt kurz vor 22 oder jetzt in 22 rein, läuft es gerade ziemlich gut, aber es sind natürlich noch sehr, sehr viele Spiele zu gehen. Ne, die Saison ist sehr, sehr lang und am Ende wird abgerechnet. Nicht jetzt, nicht im Februar, sondern ganz am Ende.
Ja, sehr, sehr gut, genau. Und am morgigen Dienstag spielt er auswärts in Herford.
Das genau, mal, richtig.
Kommt jetzt mal, aber wenn der Podcast rauskommt, ist die Partie schon vorbei. Aber man will es ja fairnesshalber nochmal erwähnt haben, dass sie morgen eine Auswärtsfahrt nach Herford ansteht. Ja, für alle Interessierten, die Partien werden auch auf Spray TV übertragen. Also wer Bock auf Oberliga hat, da kann sich jede Partie da antun. Wir empfehlen natürlich die Partien von den Hannover Scorpions. Ist natürlich vollkommen klar, da ist immer was los. Ja, fangen wir einfach mal an. Du bist ja gebürtiger Duisburger. Glück auf an dieser Stelle. Ja. Wundert es nicht, dass du in Krefeld zum ersten Mal mit Hockey in Verbindung kamst und hier mit der DNL. Trotzdem fragen wir natürlich, wie du zum Eishockey anstatt zum Fußball gekommen bist. Gerade in einer Stadt wie Duisburg, wo Fußball ja schon eine ziemlich große Nummer ist.
Ich habe tatsächlich beides gespielt, 13 Jahre lang.
Ja.
Auch so weit, dass ich mich irgendwann entscheiden musste, welchen Weg ich einschlage. Hab dann, ich bin da auch ehrlich, mit 13 nicht an die finanziellen Aspekte gedacht, sondern dachte mir, du bist 6-mal die Woche auf dem Fußballplatz, ob in der Schule, beim Training. Ja. Jeder spielt Fußball im Ruhrgebiet, ich spiele Eishockey, ich mache anders, was anderes wie die anderen. Und meine Eltern haben mal gesagt, die unterstützen mich in beiden Sachen. Wenn man natürlich jetzt ein bisschen zurückblickt und auch sehr erfolgreich im Fußball war, wie ich es war, blickt man natürlich schon ein bisschen mit einem weinenden Auge rein, ne, weil man natürlich den finanziellen Aspekt sieht. Klar gibt es mehr Konkurrenz im Fußball, gar keine Frage. Allerdings schneidet der Weg auch ein bisschen. Ne? Um so viel Geld zu verdienen wie im Fußball in Deutschland, musst du mit 15, 16 das Elternhaus verlassen nach Nordamerika oder nach Skandinavien. Das ist dann im Fußball durchaus einfacher. Ne? Ich war 4 Wochen bei Schalke 04 unter Vertrag, da holte ich der knappen Bus halt ab. Ne, das geht dann noch. Das geht dann noch von Gelsenkirchen bis Duisburg. Ja. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Aber wie gesagt, ich habe es trotzdem geschafft zum Profi im Eishockey und es geht immer schlechter im Leben. Ne? Mir geht's gut, ich bin glücklich, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, was schon als 6-Jähriger mein Ziel war. Und von daher freue ich mich, dass es geklappt hat.
Ja, das ist sehr interessant. Welche Position hast du im Fußball gespielt? Was war deine Position?
Ich hab angefangen im Kleinfeld als Verteidiger. Dann gehst du natürlich in die E-Jugend, wo die Tore dann an den 16er gestellt werden. Ab da wurde ich dann umgeschult auf die 10er-Position. Aber ich war tatsächlich sehr, sehr vielfältig unterwegs. Für den 6er oder Innenverteidiger hat mir nachher die Größe gefehlt. Ich wurde im Pokalfinale zum Beispiel als linker Verteidiger gesetzt durch mein enormes Tempo. Ja. Ich konnte auf der 10 spielen, ich konnte im Sturm spielen, auf dem linken oder rechten Flügel. Ich war wirklich relativ flexibel, muss ich sagen. Nur als Innenverteidiger hätte es dann mit der Größe einfach nicht gereicht. Und zum Eishockey gekommen bin ich, habe ich ganz vergessen, tut mir leid, durch meinen Vater. Mein Vater hatte, ich sage jetzt mal um die 10, 15 Jahre, 80er, 90er, eine Dauerkarte bei der Düsseldorfer EG an der Bremenstraße.
Bremenstraße,
genau, mit seinen Kumpels. Und cool. Hat er beschlossen, mich und meinen Bruder mal aufs Eis zu stellen.
Ja.
Ich bin dann beim Eis geblieben, mein Bruder ist direkt zum Fußball gewechselt und so kam das halt dann einfach.
Ja. Toll, schön.
Talentpool Krefeld, das hört man immer wieder. Du hast ja damals mit sehr bekannten Namen im Krefelder Junioren Eishockey gespielt. Beide Tiffelsbrüder, Oliver Mebus, Kevin Reich oder auch Artem Klein. Wie hast du die Zeit in Krefeld erlebt? Und erzähl uns doch mal deinen Alltag so in der DEL. War der ruhmreich? Wie war das da?
Also, um vorwegzukommen, ich habe die beiden Tiffels, wir sind fast wie Drillinge aufgewachsen zusammen.
Ja.
Wir haben uns kennengelernt beim Probetraining tatsächlich in Krefeld.
Ja.
Auf der rechten Seite hat damals die Bambini A trainiert, auf der linken Seite die Bambini B. Es wurde ja damals schon ein bisschen aussortiert, wer könnte wo den Schritt hinschaffen. Wir wurden dann als Neuzugänge quasi erstmal in die B-Mannschaft gesteckt, schauen wir uns die Jungs mal an. Dort hat Harald Vasiljevs trainiert. Der ist dann relativ zügig, hat mein Vater mir natürlich im Nachhinein alles erzählt, zum Kaczmarek rüber, zum Peter, zu dem ich immer noch einen super Draht pflege.
Cool.
Und hat gesagt, du Katsche, pass mal auf, die drei gehören hier nicht hin. Ich kam aus Duisburg, die beiden aus Köln und so hat alles seinen Lauf genommen. Die Kölner waren, glaube ich, damals in dem Alter dominierender wie die Krefelder. Und wir drei haben den ersten Schritt nach Krefeld gemacht. Kann mich noch erinnern, das erste Testspiel für Krefeld gegen Köln war dann direkt 20-1. So fing das da an. Wir sind zusammen aufgewachsen bis in den ersten Schülerjahrgang, Schülerbundesliga. Wir haben vielleicht bis zum Knabenbereich mit Peter Kaczmarek, die beiden Tiffels und ich, wir haben vielleicht 3 Spiele verloren in 3 Jahren. Also die Ausbildung in Krefeld ist schon herausragend gewesen. Wenn du von der Laufschule anfängst, die Peter Kaczmarek führt oder geführt hat, in dem Bambini-Bereich natürlich auch, im anderen, in der Bambini-B-Mannschaft hast du Harald Vasiljevs, dann kommst du zu den Kleinschülern, da führt Harald Vasiljevs die Kleinschüler-A-Mannschaft an.
Ja.
Im Knabenbereich kommt dann wieder Peter Kaczmarek und im Schülerbereich kommt wieder Harald Vasiljevs. Das ist natürlich so ein Zahnrad, was bestimmt 20, 25 Jahre erfolgreich in Krefeld gearbeitet hat. Und viele Spieler oder es wurden auch einige Spieler umfunktioniert. Bestes Beispiel ist Dominik Tiffels. Dominik hat als Stürmer angefangen mit Freddy und mir, wurde dann bei Harald Vasiljevs umgeschult als Verteidiger, was in meinen Augen auch komplett richtig war, aber Dominik war ein guter Stürmer in der Jugend. Und anderes Beispiel ist Dennis Schäferin, der jetzt bei den Kassel Huskies spielt. Da war das Gleiche, der war auch als Stürmer gestartet, umgeschult als Verteidiger. Und wenn du diesen Switch hinbekommst, wenn der Trainer dieses Talent sieht, dann hast du natürlich 2 Stärken auf einem Deckel. Ne? Du du siehst das offensive Spiel wie als Stürmer und das von der blauen Linie. Und das gibt dir natürlich offensiv gerade sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Fähigkeiten. Und dann ging es natürlich in die DNL. Die beiden Tiffels haben Krefeld verlassen. Ralf Hoyer war damals der Trainer in der DNL bei uns. Und ich bin dann auch mit 15 direkt aufs Sportinternat in Krefeld. War im ersten Jahr der jüngste Spieler. Hab dann Leute kennengelernt wie Andreas Pauli, Artem Klein, Marvin Küpper, Oliver Mebus ist aus Köln gefahren gekommen, Marcel Nöbels, Julian van Leyden, Pascal Zerresen. Also wir waren schon, wenn man sieht, wer da alles auf einem Haufen gespielt hat, muss man sagen, dass wir schon eine sehr, sehr erfolgreiche Truppe waren.
Ja.
Das muss man schon sagen.
Ja. Weil das hört man immer so in Krefeld, diese Nachwuchsarbeit. Profikader, lass jetzt mal außen vor. Aber was so im Nachwuchs passiert, das hört man eigentlich immer wieder, dass es ein Talentpool ist, wie Helmut gerade schon sagte.
Ja.
Dass da die Talente rangezogen werden.
Du hast natürlich auch den Vorteil, dass ich bin jetzt schon viel rumgekommen und du hast einfach 3 Eisflächen auf einer Straßenseite. Das ist natürlich in Krefeld Gold wert. Ne? Natürlich kannst du auf Dauer jetzt nicht mehr mit Köln, Mannheim und Berlin mithalten, weil dort einfach finanzielle Aspekte eine Rolle spielen, die mehr Unterstützung von den Profiteams bekommen, wie das in Krefeld der Fall ist.
Ja.
Zu meiner Zeit wurde es aber noch sehr, sehr gut geregelt. Ralf Hoyer war damals DEB-Nachwuchstrainer. Wir sind natürlich in der DNL und in den U-Nationalmannschaften gut vernetzt gewesen und fing dann schon an, zum Beispiel wie Artem. Bro, was geht? Hast du nicht Lust, nach Krefeld zu kommen? Bei den Jungadern spielst du nicht so viel. Und dann spricht man natürlich und bleibt in Kontakt. Und so hat dann hat dann alles seinen Lauf genommen. Ich muss sagen, dass der Krefelder Nachwuchs, ich sag jetzt mal 20, 25 Jahre, so überragend geführt wurde, hatte einfach damit zu tun, dass Peter Kaczmarek und Harald Wasilewski, wie ich schon gesagt hatte, wie ein Zahnrad, was ineinander greift, die ihre Arbeit da gemacht haben. Ja. Die beiden sind natürlich verloren gegangen. Das hat das Krefelder Eishockey meiner Meinung nach auch ganz stark zu spüren bekommen. Mhm. Die Talentförderung ist da, aber es wird weniger. Es wird generell immer weniger. Ne? Die Jungs generell, die Kids sitzen immer mehr vorm Laptop, immer mehr vor der Playstation. Da gibt es immer weniger, die zum Fußball gehen oder zum Eishockey. Es wird natürlich dadurch auch schwieriger. Aber die beiden Männer, die ich gerade erwähnt habe, die haben natürlich einfach Unfassbares geleistet. Ja. Schade finde ich, muss ich sagen, dass dann einfach der Sprung in die DEL, den ich sicherlich da geschafft habe, in Krefeld erheblich erschwert wurde. Das ganze Konzept vom KfV 81 und von den Pinguinen ist sehr, sehr gut ineinander gegriffen. Das hat alles sehr, sehr gut geklappt. Aber für mich war dann einfach, und auch für andere Spieler, die ich vielleicht gleich mal aufzählen kann, war dann einfach der falsche Trainer zur falschen Zeit am falschen Ort. Für die jungen Spieler, das war in meiner Zeit Rick Aduono, der sicherlich für die älteren Spieler, ich meine, wir haben zweimal das Halbfinale erreicht mit dem Pinguin damals, für die älteren Spieler war der sicherlich gut. Ne? Aber für uns junge Spieler, wenn man das so gut deutsch sagt, war es der Tod. Mit uns wurde sich nicht beschäftigt. Mit uns wurde nicht gearbeitet. Wenn die Zeitung dann mal da war, die Rheinische Post, dann hieß es 10x10 runter und hochlaufen.
Ja.
Wer mich kennt, weiß, ich bin ein guter Skater, laufen kann ich eh. Also was ist, ne, mir muss man an anderen Sachen arbeiten, aber das war nicht Rick Aduono seine Philosophie. Ich will ihn da jetzt nicht in Schutz nehmen, aber wenn man 60 Jahre alt ist, sage ich jetzt mal um den Dreh, und 40 Jahre Trainer ist und nie mit Jungen gearbeitet hat, dann wird das in den letzten Jahren seiner Karriere auch nicht machen. Das hat man in Krefeld nicht erkannt. Und dann hat man ganz, ganz viele Talente, die wirklich auf dem Sprung waren und teilweise schon geschafft hatten, wurden dann verjagt oder sind mental daran zerbrochen oder andere Faktoren. Wenn ich daran überlege, du hattest einen Philipp Riefers, einen Joel Keusen, einen André Hübscher, Michi Endras, die bei Igor Pavlov alle die Chance bekommen haben in der DEL, die sich eigentlich schon festgebissen hatten. Dann kam dazu Marc Schaub, Oliver Mebus, Artem Klein, ich, Christian Kretschmann, alles Junioren-Nationalspieler. Also wir waren zu meiner Zeit 6 oder 7 Junioren-Nationalspieler unter Vertrag.
Ja.
Aber da gab es die U23-Regel noch nicht, wie sie heute der Fall ist. Ne, wir waren einfach unter Vertrag und das war's. Ja. Wir haben dann für 3 Vereine gespielt, wir haben quasi für die Pinguine gespielt, für die Oberligamannschaft oder für die DNL-Mannschaft. Dann sagt natürlich jeder in Deutschland, ja, so viele Spiele wie möglich, das hilft dem Jungen. Einerseits ja, aber andererseits wechselst du täglich die Straßenseite. Du bist nicht wirklich in einer Überzahlformation gesetzt, du bist nicht in einer Unterzahlformation gesetzt. Du trainierst, du bist nicht Teil in jeder, du bist in keiner Mannschaft ein Teil. Du bist mal da, mal gehst du. Später war es dann mit Duisburg der Fall. Und das ist, glaube ich, für die Entwicklung war das ganz, ganz schwer.
Ja.
Ich habe mich dann auch nach dem zweiten Jahr, nach der U20-WM, habe ich dann auch gesagt, ich möchte den Vertrag auflösen, weil ich brauche Spielpraxis. Das haben sie dann ganz klar verneint. Weil wir auch alle einen langfristigen Vertrag hatten und ich habe dann, dadurch, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu Rüdiger Noack gepflegt habe, habe ich dann gesagt, Rüdiger, bitte, dann leit mich aus, inoffiziell, aber bitte holt mich nicht Wochen zurück, Woche hier, Woche da, ich möchte fest irgendwo Fuß fassen im Profibereich und das war dann Bremerhaven zum Glück.
Ja, auf Bremerhaven kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Wir wollen aber noch ein bisschen in Krefeld bleiben.
Gerne. Also,
du hast ja gerade gesagt, du bist ein angehender Profi gewesen, hast Eishockey und Fußball gehabt. Wann war eigentlich bei dir der Moment, wo du gesagt hast, jetzt setze ich auf Eishockey? Gab es da irgendeinen bestimmten Moment oder war das so ein schleichender Prozess oder ein Spiel, ein Zweikampf oder so? Boah, Fußball, ey, jetzt ist Feierabend hier, ich gehe aufs Eis.
Ja, den gab es tatsächlich auch relativ witzig. Also mein Vater war immer relativ streng mit mir. Die beiden, also die Eltern in Krefeld, wo es natürlich jetzt nicht nur in Krefeld generell, wirklich auch schon im Kindesbereich sehr, sehr viel Neid gibt, ist es natürlich dann als Elternteil auch nicht einfach. Ich war dann auf gut Deutsch gesagt immer der Duisburger. Meine Eltern sind Normalverdiener. Mein Vater arbeitet bei ThyssenKrupp, wie das halbe Ruhrgebiet, arbeitet sehr hart für sein Geld. Und in Krefeld hatten die Eltern eigentlich relativ viel Geld zur Verfügung für die Kids. Mein Vater hat mir das im Nachhinein alles mal erklärt und auch Norbert Tiffels, wir sind immer noch im guten Draht. Und da spielt schon im Kindesalter mit 6, 7 Jahren sowas eine enorme Rolle. Da wird Geld zugesteckt und ich mache das und ich mache das. Und mein Vater war mal relativ streng mit mir, Norbert genauso mit seinen Jungs und die wurden immer genannt, die beiden von der Muppet Show. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, wären die beiden nicht so streng gewesen, also Norbert mit seinen Jungs und mein Vater mit mir, dann hätte ich es auch nicht geschafft. Andererseits gab es natürlich auch Eltern, die gesagt haben, mein Kind ist der Beste, der kann alles. Warum? Das hilft ja auch nicht weiter. Du musst ein gesundes Mittelding finden, sag ich immer. Ne? Du musst Realist sein, was kann dein Kind wirklich? Was hat dein Kind drauf und ist der Ehrgeiz überhaupt da? Und ich muss dann ganz ehrlich sagen, dass das wirklich eine große Rolle gespielt hat. Und dann war mein Vater mal eine Zeit lang ein bisschen zu streng mit mir. Da war ich dann auch ein bisschen beleidigt als Kind wirklich und hab dann gesagt, ich möchte beim Fußball bleiben. Dann kam das zufälligerweise mit Schalke 04. Wir hatten mit Meidrich 0695, ist ein Duisburger Stadtteil, Duisburg-Meidrich, ein Testspiel gegen Schalke. So kam dann alles nach und nach. Zum Probetraining eingeladen, etc. Dann in dem Jahr das Pokalfinale gewonnen, dann zu Bayer Leverkusen eingeladen und Borussia Mönchengladbach, also wirklich alles. Und meine beiden Trainer waren im Jugendbereich im Fußball meine beiden Onkel. Also quasi auch wieder so ein Zahnrad. Ne? Und die haben natürlich gesagt, Junge, bleib beim Fußball. Und da ist dann immer jetzt nicht viel eingeprasselt, aber jeder wollte dir natürlich helfen auf irgendeine Art und Weise. Und ich hatte mich dann wirklich beim Eishockey schon verabschiedet, 4, 5 Wochen lang. Und damals dann, ich war 13, glaube ich, kam dann so ein Xbox-Spiel raus, GTA San Andreas. Und damals musstest du noch in die Videothek und das Spiel ausleihen. Und du hast es dann auf die CD gebrannt. Und mein Vater hat gesagt, Patrick, pass auf, wir pflegen so ein Verhältnis zum Peter Kaczmarek. Geh noch einmal zum Training und wenigstens verabschiede dich persönlich. Dann kriegst du das Spiel. Alles klar, mache ich. Ja, und dann war ich beim Training und irgendwie habe ich dann gesagt auf dem Eis, mir hat ja beides sehr gefallen, die spielen alle Hockey, Fußball, ich schwimme gegen den Strom, ich spiele dann einfach Eishockey, warum nicht? Ne, und so ist es dann, so ist es dann dazu gekommen.
Also kann man quasi sagen, dass GTA San Andreas schuld war, dass du Eishockey gespielt, also Eishockey-Profi geworden bist?
Ja, wirklich, weil ich natürlich schon 4 Wochen nicht mehr beim Training war. Und als 13-Jähriger ist man dann auch ein bisschen schüchtern und will sich dann nicht, was soll man den Trainer persönlich erklären und, genau, und dann habe ich gesagt, komm, kriegst du das Spiel, mein Bruder natürlich auch, mach das und habe ich es gemacht und so war es dann halt.
Wahnsinn.
Krass. Wie gesagt, Krefeld, 2012, 13 kam ja dann der Call-up zum DEL-Team, so von der Statistik her, 30 Spiele in Tor und 3 Assists. Wie war das denn für dich generell so auf einmal mit Daniel Pieter, Christian Ehrhoff oder auch Martin Szymanski in der Kabine zu sein? Das muss ja auch krass gewesen sein.
Ja, ich hatte davor als 17-Jähriger schon mittrainiert ab und zu. Ich weiß noch, ich habe geschlafen im Internat. Ich hatte erst um 10 Schule und habe um 8 Uhr den Anruf gekriegt von Remy Püker. Ich soll bitte meine Tasche packen. Sie brauchen einen Spieler zum Training. Mein Herz ist in die Hose gerutscht. Ich habe einen Schweißausbruch gekriegt. Und bin vom Internat dann, was quasi auch fast an der Westparkstraße liegt, einfach 2 Kilometer geradeaus gelaufen natürlich mit 17. Habe meine Tasche gepackt. Peter hat die Laufschule geführt, hat mir die Kabine aufgeschlossen und hat dann gesagt, Patrick, mein Junge, ich gucke mir das gleich auch an. Ja, und dann kam ich in die Kabine, da stand dann auf der Tür im Königpalast, Krefeld-Pinguine, Zutritt nur für Offizielle. Der erste, der mir entgegenkam, war Scotty Lenkau, Publikumsliebling, aber direkt sehr, sehr, sehr freundlich. habe ihm direkt die Hand gegeben und bin dann in die Kabine und habe mich erstmal hinter so einen Pfeiler gesetzt.
Okay.
Habe meine Tasche ausgepackt und habe mir gesagt, also ich bin ein sehr offener Mensch und mir wurde auch sehr früh beigebracht, dass ich auch als kleines Kind jedem direkt die Hand geben soll und mich vorstellen soll. Das ist mir dann einfacher gefallen, weil manche sind viel schüchterner, dem wird es dann negativ ausgelegt, aber die meinen das nicht so. Die denken sich, der grüßt nicht, was ist das denn? Oder und dann bin ich natürlich in das U rein, in die Kabine und hat jedem die Hand gegeben. Ne? Und dann kam Scotty Lenkau, dann kam Boris Blank, Herbert Vasiljevs und dann auf einem Eckplatz, wie es sich so gehörte, war dann Daniel Pieter, den ich von Kindheit auf immer bewundert habe, weil er einfach der einzige Spieler war, der es in den letzten 20 Jahren geschafft hat, vom Nachwuchs hochzukommen. Mhm. Und wie vorhin gesagt, die Krefelder hatten genug Chancen, viele Talente hochzuziehen, haben es aber einfach verpasst.
Ja.
Und Daniel hatte natürlich das Talent, gar keine Frage, aber vielleicht auch das nötige Quäntchen Glück, um es dann auch wirklich dementsprechend zu schaffen. Mhm. Was im Leben eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist natürlich Glück.
Ja.
Und hat mir dann die Hand gegeben und jeder weiß, was Daniel für ein Typ ist.
Ja.
Nicht ganz einfach, aber wir hatten immer ein super Verhältnis und hat mir die Hand ausgestreckt und hat mir erstmal gefühlt eine Minute in die Augen geguckt und hat gesagt, Daniel. Und ich habe die Hand nicht weggezogen und dachte mir, ui. Und habe dann Test. Aber genau, der war der erste wirklich. Das war der erste Test. Bin dann aufs Fahrrad, da kam dann Marvin Tepper, natürlich auch ein Patient. Komplett anders wie Daniel Pieter, ne? Aber dann fing es an, die ersten Übungen auf dem Eis, ich war sehr, sehr nervös, ganz klar, der Schläger war wackelig und dann kam aber direkt zum Beispiel bei einer 2-gegen-1 Übung Daniel Klöppi, wir machen, da dachte ich mir, ui, ne? Und dann nach dem Duschen fahre ich ins Internat und kann dich auch morgen früh abholen und so fing das dann so ein bisschen an. Und dann hatte ich in dem letzten halben Jahr eine Förderlizenz, sollte dann auch schon mal Luft schnuppern, aber mein Vater, also Rüdiger Nork hatte meinem Vater versprochen, dass ich nicht bei den Pinguinen auf der Bank sitzen werde, wenn wir mit der DNL spielen. Weil auch wenn es schön ist, ich sitze da nur und ich brauche die Spielpraxis. Mhm. Das wurde auch eingehalten, also ich habe mittrainiert ein halbes Jahr dann schon vor meinem Profivertrag, aber ich kam zu keinem Einsatz. Und im Sommer dann nach der U18-WM in Tschechien, habe ich dann meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Dort kam es dann auch zum ersten Treffen mit Jimmy. Habe es natürlich alles verfolgt, Duisburger, ich Duisburger und sein Werdegang. Das war dann echt ziemlich witzig, muss ich sagen.
Ja.
Ein großes Glück war dann natürlich, dass in dem Jahr der Lockout war. Mhm. Ich kannte Christian schon ein bisschen länger. Der hat sich im Sommer immer fit gehalten bei der DNL. Aber man spricht ja nicht so viel miteinander. Und dann, wo der Lockout feststand und es finanziell machbar war, dass die Pinguine Christians Versicherung bezahlen, glaube ich, war es dann natürlich für uns junge Spieler herausragend. Mit was für einer Bodenständigkeit Christian vorausgegangen ist und auch für jeden Spieler ein Ohr hatte, egal wie alt, muss man sagen, das hat der Mannschaft generell schon sehr geholfen. Wir waren, bis Christian uns verlassen hat, glaube ich, Zweiter. Wir hatten einen DL-Rekord, glaube ich, aufgestellt mit 13 Heimsiegen in Folge. Also da lief wirklich, wirklich alles ganz sauber glatt, muss man sagen. Mein Einstieg in dem Jahr war auch super. Ich habe in meinem allerersten DL-Spiel gegen Düsseldorf habe ich mein allererstes DL-Tor gemacht. Das war auch noch der 2-1-Siegtreffer oder 3-2.
Ja.
Ich kam von der Strafbank. Hatte ein bisschen, auf gut Deutsch gesagt, große Fresse hinterm Tor. Wollte mich dann einen Düsseldorfer Verteidiger packen. Christian Ehrhoff hat mich dann beschützt, sonst hätte es wahrscheinlich auf die Mütze gegeben, wie es dann so ist. Und dann kam ich von der Strafbank und Herbert Vasiljev hat mir dann einen Pass gespielt. Und dann habe ich geschossen. Der erste Schuss wurde noch abgeblockt von Bobby Göpfert damals im Tor. Der Nachschuss ist dann irgendwie reingekullert. Und dann war das kaum realisierbar als Krefelder Eigengewächs vor 8.500 Zuschauern. Und dann am Ende, wo natürlich das beim 2-1 oder 3-2 blieb, das war mir gar nicht bewusst, war natürlich sehr, sehr emotional. Dann allein auf die Ehrenrunde geschickt worden. Da waren dann auch schon Tränen in den Augen. Das war schon ein sehr, sehr krasser Moment, muss ich sagen. Auch für Peter Kaczmarek und Harald Vasiljevs, ne? Und das war schon, muss ich sagen, einer der schönsten Momente, die ich hatte, muss ich sagen.
Ja, das ist ja dann so ein Moment, wo sich alles entlädt quasi. All die Jahre, was du aufgeopfert hast, die ganzen Trainings oder was auch immer. Ja. In einem Moment diesen Treffer zu machen, das ist natürlich schon so ein Moment, den du, glaube ich, nicht sehr schnell vergessen wirst. Ne? Und selbst jetzt, wir haben 2021, also ich glaube, du wirst noch viele Jahre von zehren können oder irgendwann mit deinen Enkelkindern vor dem knisternden Kamin sitzen und ich erzähle mal die Geschichte von meinem ersten DEL-Tor.
Ja, vor allem habe ich dann relativ schnell ein Foto entdeckt von einem Knabenturnier in der Rheinlandhalle, wo ich mit Dominik Tiffels stehe.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob der Freddy da drauf war. Und hinter uns, wir sind Erster geworden, und hinter uns überreicht uns die Medaille Herberts Vasiljevs. Und dann hatte ich dieses Bild, wie Herberts als Pinguine-Profi mir die Medaille überreicht. Und auf der anderen Seite hatte ich das Bild, wo ich gerade das Tor schieß und Herberts mit mir im Arm jubelt. Und das ist natürlich, und das ist natürlich so ein Rückblick, der dir sehr, sehr, sehr viel gibt. Ne? Das war wirklich unglaublich, muss man sagen.
Wahnsinn.
Krass. Krass. Ja. Man merkt es auch, wie du das erzählst. Es lebt richtig hier jetzt gerade bei uns in den Studios hier. Also wirklich Wahnsinn. Ja.
Das war sehr emotional, weil da jetzt auch noch eine witzige Story wirklich tatsächlich kommt. Mein Vater hatte ja eine Dauerkarte für die DEG.
Ja.
Und was ich nicht wusste, er war leider nicht im Stadion, er musste arbeiten.
Okay.
Aber was ich nicht wusste, seine Jungs waren natürlich alle im Stadion, im Gästeblock. Und es wurde damals, als ich klein war, eine Wette abgeschlossen. Wenn der Patrick Profi werden sollte und ein Tor gegen die DEG schießt, spendet oder gibt er so und so viel Fass Altbier aus. Und davon wusste ich nie was. Und dann ist es natürlich alles so geschehen, ne? Und dann noch im ersten Spiel. Und dann war die Wette natürlich verloren.
Ja.
aus seiner Sicht. Ne?
Ja.
Aber der Start damals in die DEL war wirklich sehr, sehr vielversprechend, muss ich sagen. Dann der Hype war natürlich auch sehr groß. Ich wurde für Sachen auch in der Zeitung gelobt, wo mein Vater sogar gesagt hat, Patrick, du hast doch gar nichts Besonderes gemacht. Das siehst du selber nicht. Du liest das alles nur und klar arbeitest du weiter hart.
Ja.
Aber dann kommt auch irgendwann in dem Geschäft, egal wie stolz ich gerade darüber rede, die Wahrheit zurück. Ricardo Uono hatte auslaufenden Vertrag in dem Jahr. Krefeld hatte nicht viel Geld, wir hatten quasi einen Umbruch und wir Jungen mussten spielen. Das war ja auch dann der Fall. Ich hab viel gespielt und hätte das für kein Geld der Welt oder irgendwas anderes eingetauscht damals. Ich war einfach glücklich.
Ja.
Hab noch im Internat gewohnt und hatte dann die Schule beendet und dann im Dezember, glaube ich, hatte Ricardo Uono seinen Vertrag um 5 Jahre verlängert.
Ja.
Mit Remy Pücker und dann kommen wir in die Kabine. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Kevin Ohrendorz, Christian Kretschmann und ich. Wir waren die drei Stürmer in der vierten Reihe. Kamen in die Kabine und dann saßen in der Kabine 4 neue Spieler oder 5.
Okay.
Und dann natürlich Leute wie Kevin Clark, Adam Cochain, im Tor Thomas Duba auch, weil Scotty sich verletzt hatte.
Ja.
Und dann hat keiner mit uns kommuniziert. Wir haben nur auf der Aufstellung gesehen, die ersten 4 Reihen und dann Klöpper, Kretschmann, Ohrendorz, Fahrrad. Also wir durften wirklich nicht mal mehr aufs Eis.
Okay.
Und mit uns hat keiner kommuniziert. Da bist du natürlich als 18-Jähriger, weiß nicht, woran du bist. Ich finde immer, Kommunikation ist das A und O. Egal ob privat oder im Sport, was aber speziell im Sport immer zu kurz kommt.
Ja,
und dann nahm das alles seinen Lauf. Ricardo Uono hatte den Vertrag in der Tasche. Er musste nicht mehr auf uns setzen. Das war dann schnurzpiep egal. Dann hörst du über die Zeitung, wir wollen deutscher Meister werden. Da brauchen wir 4 solide Reihen. Mit den 3 Jungs ist es uns zu gefährlich. Und da gab es die U23-Regel, wie gesagt, noch nicht. Sonst wäre das wahrscheinlich nie passiert. Und dann nahm das alles seinen Lauf. Wir haben nicht mehr so viel gespielt. Und wie gesagt, das war der falsche Trainer zur falschen Zeitpunkt am falschen Ort, muss man ganz ehrlich sagen. Für mich, sondern auch für viele andere Talente.
Ja, natürlich doch. Das zeigt aber auch, wie schnelllebig das sein kann. Ne?
Absolut.
Von einem Moment, du bist froh, hier zu sein, du machst deine Partien und kommst in eine Kabine, dann sitzen da die anderen Spieler. Ne? Das ist brutal.
Also wir haben mal die Liste deiner Clubs durchgeschaut, für die du bisher gespielt hast. Und da ist uns aufgefallen, wir hatten bei uns im Podcast noch keinen Gast aus Bremerhaven. Du hast ja in Bremerhaven gespielt und damals ja noch DL2. Und Bremerhaven ist ja schon ein besonderer Standort, auch in der DL1 jetzt. Was bedeutet deiner Meinung nach denn Eishockey in Bremerhaven?
Eishockey in Bremerhaven wird gelebt. Also du hast natürlich, ich weiß jetzt nicht jetzt, aber zu meiner Zeit hast du natürlich noch die Eisbären Bremerhaven gehabt, Basketball-Bundesliga, aber nicht mal die kam annähernd an die Fischtown-Pinguins ran. Was Hauke Hasselbrink und Alfred Prey da, bevor ich natürlich auch kam, von einem, ich glaube sogar abstiegsgefährdeten Fischtown-Pinguins umgewandelt haben in ein Top-Team der DL2, da muss man ganz einfach den Hut vorziehen. Das ist, wenn man überlegt, in Bremerhaven herrscht, glaube ich, eine große Arbeitslosenquote auch. Die Menschen geben wirklich alles für den Verein. Ihr letztes Hemd, und das hast du auch in der DL2 bei jedem Spiel gemerkt. Wir hatten im Schnitt 3.300 Zuschauer. Da wird Eishockey wirklich gelebt, und du wirst als Spieler wirklich, ich sage jetzt nicht vergöttert, aber ist eine Eishockey-verrückte Stadt. Also sehr, sehr positiv, ja.
Kommen wir mal zu deiner Station in Krimme. Also Krimmetschau. Das kennen die, wissen, Krimme heißt das. Du hast 1,5 Saisons dort gespielt. Und wir haben ja auch den ein oder anderen Kontakt dort. Ein ehemaliges Mitglied von der Bulli-Redaktion kommt aus Krimmetschau. Geht auch an Dauerkarte und alles. Und wir haben ihn natürlich gefragt, hör mal, was kannst du uns zu Patrick Klöpper sagen?
Sagt er, jetzt bin ich gespannt.
Der hat eine 5 Minuten Voicemail mir geschickt. Ein absoluter Fan von dir. Absoluter Publikumsliebling. Was er vor allem sagte, du bist ehrlich. Du bist direkt. Das haben wir auch schon jetzt so ein bisschen hier rausgehört. Und du warst eigentlich der perfekte Part für die Eispiraten Krimmetschau. Und wir wollen natürlich fragen, wie war das so auf deiner Seite? Wir wissen, das Ende war jetzt nicht ganz so glatt. Das haben wir so ein bisschen
recherchiert. Ja, da werde ich mich aber auch noch zu äußern. Alles gut.
Okay. Das haben wir so ein bisschen recherchieren können. Aber wir wollten dich fragen, wie hast du deine Zeit in Krimmetschau erlebt? Natürlich auch für uns immer wichtig, die Verbindung zu den Fans. Wie war das für dich?
Ja, ich kann mich noch erinnern. Es war im Sommer damals, ich weiß gar nicht welcher, 2019, weiß ich jetzt gar nicht. Im Sommer war ich zu Hause, stand in den Vertragsverhandlungen mit den Kassel Huskies, die auch schon sehr, sehr fortgeschritten waren für einen langjährigen Vertrag.
Ja.
Allerdings wurde ich dann auf gut Deutsch gesagt dort auch hintergangen und stand dann, glaube ich, im Mai, relativ spät in meinen Augen, in einem jungen Alter, spät, ne? Ohne Verein da.
Ja.
Dann hat mein Spielerberater sich natürlich dann gekümmert. Und dann kamen 3-4 Angebote eingeflattert, auch eins aus Dresden und eins aus Krimmetschau von Ronny Bauer. Ich saß dann zu Hause, habe das mit meinem Vater durchgedacht, weil ich auch für mich persönlich gesagt habe und meinem Berater, wir haben gesagt, Patrick, das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Das muss durchdacht sein, aber auch auf dein Bauchgefühl hören. Und dann kam das Angebot von Dresden und die damalige Geschäftsführerin war sogar im Urlaub. Und der Vertrag kam trotzdem zeitlich rein, also sehr, sehr pünktlich.
Ja.
Und dann halt auch das Krimmetschau-Angebot, und da hast du dann natürlich immer ein Datum und eine Uhrzeit mit Ablaufdatum. Und habe mir alles sehr, sehr genau überlegt, und dann machst du natürlich eine Liste, Pro und Contra. Was spricht für den Verein, was spricht für den Verein? Wer ist dort Trainer? Wie breit ist der Kader? Wie siehst du, welche Situation in dem Kader? Wie ist natürlich auch die Stadt und die Umgebung? Habe ich als erstes mit meinen Eltern über Dresden natürlich nachgedacht, habe natürlich gesagt, Megacity, geile Halle, sind jetzt im Umbruch. Damals Trainer, wurde direkt entlassen. Junger Nachwuchscoach. Auch bei den Hamburg Freezers in der DL gespielt früher, hatte mich ja angerufen, hat gesagt, wie er mit mir plant. Er hat zum Beispiel gesagt, Patrick, wir spielen mit 4 rein. Ich sehe dich in Reihe 3 etc. Und dann habe ich gesagt, dass man mir generell keine Versprechungen machen soll, weil ich möchte einfach nur, dass es nach Leistung geht. Ne?
Ist auch fair. Ne? Also,
richtig. Ne? Und ja. Ich habe dann aber für mich aus dem Gespräch rausgehört, dass sie sicherlich mit mir planen und mich auch haben wollen. Das Angebot war auch dementsprechend gut. Mhm. Aber für mich habe ich so wahrgenommen, dass, das habe ich ihm dann auch so gesagt, dem Trainer, dass Positionen wie Steven Rupprich und Pielmeier, die natürlich auch schon ein gewisses Alter damals hatten, die ich als Schlüsselposition vor mir gesehen habe. Mhm. Und die natürlich auch quasi einen Legendenstatus schon hatten, muss ich sagen, in Dresden über all die Jahre.
Ja.
Publikumsliebling etc. Und dann hatte ich damals gesagt, dass ich daran Zweifel habe, dass das fair ablaufen wird. Habe mir dann das Angebot aus Krimitschau durchgelesen. Das war witzigerweise einfach finanziell komplett das Gleiche, als wenn die sich abgesprochen hätten. Und saß dann mit meinem Vater und meinem Spielerberater zusammen, hat auch mit Ronny telefoniert.
Ja.
Und bin das durchgegangen und habe dann, mein Bauchgefühl hat mir einfach gesagt, Patrick, pass auf, 3 Reihen, Krimitschau 3 Reihen, dient für viele Importspieler und auch generell für viele Spieler als Sprungbrett. Mhm. Kleiner Kader, Eiszeit ohne Ende.
Ja.
Und stell die Stadt hinten an. Ne? Ja. Du musst, wenn sich 9 von 10 Spielern für Krimitschau und Dresden entscheiden, müssten wir 9 Spieler Dresden nehmen. Bin ich fest von überzeugt. Mhm. Schon alleine durch die Stadt und Infrastruktur. Ich habe mich für Krimitschau entschieden, bewusst.
Ja.
Das hatte ich Ronny dann damals auch am Telefon so mitgeteilt. Mhm. Und hatte dann meine 7 Sachen gepackt und bin los nach Krimitschau. Kannte natürlich die Halle aus Gastspielen mit Bremerhaven und Kassel, wo man sich natürlich wirklich auch denkt, oh, wo ist man hier gelandet? Minus 10 Grad. Und ne? Bin dann nach Krimitschau, hatte natürlich auch Bauchschmerzen.
Ja.
Ne? Das war 5 Stunden von zu Hause weg. Es war jetzt nicht das Problem, aber es war ein komplett neuer Schritt. Mhm. Ne? Ja, und dann in Krimitschau angekommen, wirklich herzlichst empfangen von Ronny Bauer, Jörg Buschmann und Co. Durfte ich dann in meine Wohnung einziehen, die wirklich auch sehr, sehr schön war. Und hatte sofort das Gefühl, das passt.
Das passt, ja.
Das passt. Mhm. Und ging dann auch aufs Eis und wir hatten echt eine gute Mannschaft, eine sehr, sehr gute Mannschaft in dem Jahr. Und ja, wurde dann, wie gesagt, Krimitschau war für mich eine wunderschöne Zeit, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte da auch, ich glaube, 20 Tore geschossen in der Saison, die leider abrupt mit dem Kieferbruch geendet ist, im Spiel gegen Kassel. Hab dann aber auch zügig meinen Vertrag verlängert, weil ich habe alles andere abgeblockt. Das waren wirklich 5, 6 Anfragen von anderen Teams damals da, weil ich auch noch U-Spieler war, glaube ich. Und ich habe sofort kommuniziert mit Jörg Buschmann, Ronny Bauer und Co. Ich möchte hier bleiben. Ich fühle mich hier wohl. Wir haben hier ein super Gerüst aus deutschen Spielern mit André Schietzold, Felix Thomas, Patrick Pohl, Vincent Schlenker, damals dann noch Adi Griegel aus Krefeld gekommen. Wir hatten wirklich, wenn ich das so sagen kann, den besten deutschen Grundstamm in der ganzen DL2. So viel gute Deutsche.
Ja.
Hatte keiner. Klar, okay. Kassel hat mehr Deutsch-Kanadier, aber reine Deutsche. Und das hat sich auch wiedergespiegelt in unseren Leistungen. Wir waren, klar hatten wir mal ein Hoch und mal ein Tief, um Weihnachten ein bisschen mehr ein Tief, aber wir hatten die drittmeist geschossenen Tore der Liga.
Ja.
Wir waren auf der Torhüterposition dann ein bisschen, sage ich mal, durchschnittlich besetzt in der Saison, was mehrere Gründe hatte, obwohl unsere Torhüter gut gestartet sind. Und ja, das Verhältnis zu den Fans generell, wenn ich zu Hause aufgelaufen bin im Sahnpark, war wirklich unglaublich.
Ja.
Die Stimmung war bombastisch. Egal ob 2.500 da waren, 4.500.
Ja.
Die Fans haben dich getragen, auch speziell mich getragen, weil ich auch gemerkt habe, es gab immer in Facebook so Fanvotes, Spieler der Woche und dann Spieler des Monats.
Ja.
Dann hatte ich, glaube ich, sogar 3-mal den Spieler des Monats gewonnen in Folge. Und das hat mir einfach, die Fans haben mir Zuneigung, Sicherheit geschenkt, auch auf Situationen auf dem Eis, wo man sich denkt, die ist jetzt gerade nicht lösbar eventuell. Hast du die irgendwie gelöst? Oder du bist schon im Laktat, aber gehst noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter.
Ja.
Und ich muss sagen, das Verhältnis zu den Fans war sehr speziell. Es gab dann auch mal so einen Fan-Talk, in der Stadiongaststätte.
Ja.
Und da wurde dann natürlich auch ein bisschen Kritik geübt von den Fans, weil, glaube ich, damals wir einen verletzten Spieler hatten und die Fans hätten sich einen Neuzugang gewünscht. Und das werde ich nie vergessen. Ohne dass es mit mir besprochen war, hat es ein Fan aufgestanden, hat gesagt, Ronny Bauer und kritisiert etc. und hat gesagt, wie kann das sein, dass ein Tyler Gronn nach Bad Tölz wechselt, anstatt nach Krimitschau, da muss man sich ja an den Kopf fassen etc. Und ich hatte mir das angehört und habe dann Ronny Bauer hat das Mikrofon in die Hand genommen und hat gesagt zu dem Fan, auch sehr, sehr direkt und ehrlich, Ronny Bauer, hör mal zu, Kollege, Kassel hatte uns einen Trade angeboten und ich erzähle dir jetzt auch, welchen Trade, und dann erzählst du mir mal, ob du den gemacht hättest oder nicht, und dann können wir weiter diskutieren.
Okay.
Da hat Kassel tatsächlich einen Spielertrade geboten mit Tyler Gronn gegen mich.
Ja.
Kassel wollte mich zurückholen.
Okay.
Ich wusste davon gar nichts, hätte aber das eh nicht gemacht.
Ja.
Und Krimitschow hat es direkt verneint, also es kam nicht mal bis zu mir, nicht mal ein Gerücht. Und das hat mir dann auch gezeigt, dass, weil die Eishockeywelt ist so klein, dass das Gerücht nicht mal bis zu mir kam, hat direkt gezeigt, wie viel Wertschätzung die Verantwortlichen mir gegenüberbringen. Hab dann auch das Mikrofon in die Hand genommen, hab mich dann auf Ronnys Bauers Seite geschlagen, natürlich, vollkommen zurecht.
Okay.
Und hab auch gesagt, dass ich den Verein, selbst wenn sie gewollt hätten, nie in Richtung Kassel verlassen hätte. Da lief's sportlich nicht, die waren, glaube ich, auf Platz 11. Für mich lief's super, in Krimitschau lief's. Man muss überlegen, es war immer ein Playdowns-Kandidat.
Ja.
Die haben sich so gut entwickelt die letzten Jahre.
Ja.
Und das war für mich einfach wie eine gute Ehe.
Ja.
Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Das war sehr, 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 sehr speziell. Und dadurch, dass die Saison so früh beendet wurde, was heißt früh im Februar?
Ja.
Ich glaube 12, 13 Spiele vor Schluss beendet wurde durch den Kieferbruch abrupt. Ist natürlich für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, im Krankenhaus damals eine Welt zusammengebrochen. Ich hatte einen Run, einen Megalauf, die Mannschaft auch. Und geht natürlich auch um Verträge in der Zeit und vielleicht auch nochmal um eine DEL-Chance. Und dass die Saison dann so beendet wurde und dann auch in Kassel. Und wir dann in den Pre-Playoffs noch auf Kassel getroffen sind.
Ja.
Und Kassel in Spiel 3 in Kassel an meinem Geburtstag rausgehauen haben, wo ich auf der Tribüne saß, mit Jörg Buschmann, Ronny Bauer, da kamen mir die Tränen, weil es war mein Geburtstag, ich wurde von Gast Kassel hintergangen bei der Vertragsverhandlung, habe mein neues Glück in Krimitschau gefunden, breche mir in Kassel den Kiefer bei einem 6-2-Sieg, hauen die in den Playoffs raus, aber ich bin trotzdem nicht dabei. Man sieht es dann immer mit zwei Augen. Ich habe mich mega gefreut. Es war unfassbar emotional.
Ja.
Aber du wärst halt trotzdem unfassbar gerne dabei gewesen.
Natürlich.
Und deswegen muss ich sagen, dass es wirklich wie eine gute Ehe war.
Ja.
Es ging dann auch ins zweite Jahr. Ich hatte dann einen Anruf bekommen von Ronny, ob ich nicht Lust hätte, mit Bremerhaven nach Tschechien zu fahren, ins Trainingslager damals, nach Chomutov.
Ja.
Hab gesagt, klar, natürlich, gerne. Alfred hat mich angerufen, hat gesagt, wie sieht's aus? Und Thomas Popisch, den ich auch kenne aus Bremerhavener Zeit noch.
Ja.
Und hab gesagt, klar, gerne, sofort. Weil ich natürlich mir auch in dem Jahr, wo es in Krimitschau gut lief, DEL-Hoffnung gemacht habe. Ne, und wenn es nur über einen Tryout ist. Aber da wurde mir dann auch relativ schnell wieder vom Business aufgezeigt, Hauptrunde ist schnurzpiep egal, spielst du die Playoffs nicht, interessiert sich keiner für dich.
Okay.
Und dann bin ich mit meinen Sachen nach Tschechien gefahren zum Trainingslager, lief auch alles super. Also ich war natürlich nervös, weil ich auch 3-4 Jahre wirklich auch kein DL-Niveau mehr gespielt oder trainiert hatte und war natürlich sehr gespannt, wie hoch ist das Niveau. Bremerhaven war jetzt trotz Aufstieg auch keine 0815-Truppe. Da war in Reihe 4 Brock Hooten, Corey Quirk.
Ja.
Alles super Eishockeyspieler. Und die Mannschaft hat mich super aufgenommen, auch Alfred und Puppi, und haben mir auch direkt das Vertrauen gegeben, als wäre ich nie weg gewesen. Das Trainingslager lief wirklich sehr, sehr gut.
Ja.
Und wurde dann quasi, die haben ja kooperiert, die beiden Vereine.
Ja.
Und Patch Alba wurde schon immer hoch und runter gezogen und Christian Hilbrick. Und es wurde dann gesagt, Klöppi, pass auf, du musst hier raus. Da habe ich gesagt, das liegt doch nicht an mir. Also, ich würde ja gerne in die DEL, ne? Aber ja, es ist ja kein Wunschkonzert, das liegt ja nicht an mir. Mhm. Dann haben sie gesagt, du pass auf, ich gehe nach Krimme, das ist mein Verein. Ich versuche das Jahr zu bestätigen oder noch besser zu spielen. Mhm. Und dann schauen wir mal, wo der Zug hinführt. Wenn Bremerhaven mich ein paar Mal anruft, ob ich aushelfen kann, mache ich das gerne. Aber der Traum war natürlich da. Mhm. Und auch erst recht in Bremerhaven vielleicht wieder Fuß zu fassen, weil ich ja da dort schon mal gespielt hatte.
Ja.
Und ja, dann kam ich zurück nach Krimmitschau und durfte mich direkt an Tag 1 im Trainingslager mit neuem Trainer, Danny Naut, und ich war ja durch Kieferbruch verletzt, also habe ihn quasi als Trainer gar nicht mehr kennengelernt, durfte ich dann erstmal in Reihe 4 spielen und trainieren in Krimmitschau mit Gitterspielern aus Chemnitz, aus der vierten Liga.
Okay.
Was mir natürlich gezeigt hat, warum und weshalb. Also, okay, Patrick, sei vorsichtig, überinterpretiere das jetzt nicht. Hm. Wer weiß und etc. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, weil jeder, der Krimme kennt, da gibt es nur 3 Reihen. Wenn du da allein in 4 bist, das heißt schon was.
Okay.
Aber ich war zweitbester Torjäger davor die Saison. Es lief ja alles. Ich habe meinen Vertrag verlängert. Ich war mit Bremerhaven in der Vorbereitung und dann dachte ich, habe mir viel Gedanken gemacht, weil ich auch ein Mensch bin, der sich generell viel Gedanken macht.
Okay.
Auch manchmal zu viel. Aber ich habe dann versucht, das zu analysieren und bin da auch offen und ehrlich. Das, ja, habe mir das dann angeschaut und habe aber relativ früh gemerkt, auch im Trainingslager mit Krimmitschau, der damalige Trainer Daniel Naut, hat mit jedem die Kommunikation gesucht, das Gespräch, ob beim Frühstück, ob nur ein kleiner Smalltalk ist, aber mit mir nie.
Okay.
Und ich dachte mir dann irgendwann in Woche 2 und 3, bildest du dir das ein, dass er kein Interesse zeigt oder ist es wirklich so? Hatte dann natürlich auch mein Vater angerufen. Und mein Vater hat gesagt, Patrick, kann doch nicht sein, du hast dem noch nichts getan. Und du hattest doch ein gutes Jahr letztes Jahr. Und habe ich gesagt, komm, wartest du nochmal die Situation ab. Und mein Bauchgefühl hatte sich dann aber auch bestätigt. Der Daniel Naut, fachlich gesehen, als Trainer, fachlich gesehen, super. 1A-Coach, wirklich Videoanalyse, Training, sehr, sehr guter Trainer. Menschlich allerdings hat er mich sehr, sehr enttäuscht, weil er einfach nie ehrlich war. Mhm. Es wird immer nur Honig um den Mund geschmiert, dass ich die Füße stillhalte etc. Und ich habe nie eine Chance bekommen, mit dem Fuß zu fassen. Und ich habe 2-3 Mal wirklich das Gespräch gesucht, das Gespräch, und habe gesagt, was ist los, lern mich doch mal vernünftig kennen. Und dann war eine Videoanalyse, da erinnere ich mich noch gut dran. Wir waren Letzter zu dem Zeitpunkt, es lief überhaupt nicht. Und ich habe dann in der Videoanalyse, wollte er dann halt wissen, Daniel Naut, was, wieso wir da ein Gegentor gekriegt haben. Und dann habe ich aufgezeigt und hat halt gesagt, Danny, wir sind da, aber wir sind auch nicht da. Wir sind in der Position, aber wir haben den Schläger nicht unter Kontrolle. Das sind die Kleinigkeiten, die uns gerade abhanden kommen. Dann hat er mich angeguckt, verdutzt und hat gesagt, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Ich sage, warum? Ja, ich dachte, du interessierst dich nicht so für defensive Zone. Hat er mir alleine gesagt, nicht vor der Mannschaft.
Ja.
Und da wusste ich schon, der Mann hat ein komplett falsches Bild von mir. Also komplett.
Ja. Ja.
Und habe das versucht, auch in Gesprächen offen und ehrlich zu kommunizieren. Mhm. Mir wurde aber nie die Chance gegeben. Und dann war ich natürlich auch, dann ruft der Berater an. Dann rufen andere Vereine an, ohne dass man sich als Spieler kümmert, sondern die sehen ja, warum spielt der und der Spieler nicht, obwohl es letztes Jahr lief, was ist denn da los?
Ja.
Ne? Und dann heißt es natürlich aus Vereinsseite immer, du bist nicht mit dem Kopf bei der Sache, du interessierst dich für andere Vereine, und dann habe ich dann auch damals kommuniziert, habe gesagt, das ist nicht der Fall, aber die Vereine rufen doch, das ist der Job von meinem Spielerberater, die rufen den an und er sagt, ja, ich erkundige mich mal, warum er nicht spielt, was ist da los? Und dass andere Vereine hellhörig werden, wenn sie sich für einen Spieler interessieren. So ist ja das Geschäft. Und muss dann ganz ehrlich sagen, dass es mental eine ganz, ganz schwere Phase in meinem Leben war.
Ja.
Diese Situation, weil ich mit voller Überzeugung, mit voller Stolz auch meinen Vertrag verlängert hatte in Krimmitschau. Und von jetzt auf gleich so fallen gelassen zu werden, hat unheimlich viel in mir ausgelöst. Ich bin, wie gesagt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin Kämpfer, ich habe sehr, sehr viel erlebt, Negatives, was mich vielleicht charakterlich auch sehr geprägt hat, was ich mir aber sportlich gesehen nicht gewünscht hätte. Ne, dann wäre es vielleicht mehr hochgegangen, wie wellenartig.
Ja,
und habe mich dann wirklich bis November zusammengerissen, habe mir geguckt, dir die Situation an. Mhm. Und man kann auch nicht immer, bin ich auch ehrlich, eine gute Körpersprache als Spieler haben, wenn man so behandelt wird. Mhm. Und kann mich noch erinnern, mein letztes Spiel für Krimmitschau war dann gegen Frankfurt, glaube ich. Mhm. Ich komme in die Kabine, ich war in der dritten Reihe aufgestellt, komme in die Kabine und dann hat er mich reingeholt, Daniel Nord, und meinte, Patrick, heute in vier alleine, aber du spielst. Du wirst in jede Reihe rein rotiert. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, du kannst jetzt den Teufel an die Wand malen oder du machst einfach das Beste aus der Situation. Habe ich tatsächlich dann auch gemacht. Durfte in Overtime drauf. Und dann kommt von der Bande aus geschrien, Patrick, Overtime 3-3. Mhm. Da habe ich nur zurückgeschrien, also Mann gegen Mann. Keine Raumdeckung. Da habe ich gesagt, ja, das ist mir bewusst. Wenn du mich mit mir nicht vertraust, schick mich nicht drauf.
Ja.
Habe ich ihm gesagt.
Okay.
Ja, und ja, Overtime lief dann. Dann habe ich leider eins an die Latte gesemmelt. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er drin gewesen wäre, auch so fürs Karma. Und
ja.
Hat dann nicht sein sollen. Hatte allerdings ein gutes Spiel gemacht, hat der Trainer mir auch gesagt. Aber die Situation, wo er gerufen hat von der Bande, hat mir schon wieder gezeigt, der vertraut dir nicht. Und es ist egal, ob es in der Partnerschaft ist, im Sport, im normalen Job. Wenn was hakt, dann hakt's.
Ja.
Und das war für mich dann das Zeichen, das geht hier leider nicht weiter.
Ja.
Weil für mich war ein ganz klarer Aspekt, sind wir Letzter und ich spiele und ich habe Mitschuld, dann packe ich an, ich bin der Letzte, der irgendwie flüchtet vor irgendwas, dann packe ich an und ziehe das Schiff oder den Karren aus dem Dreck, sage ich.
Ja, ja.
Aber für mich war dann ausschlaggebend, Patrick, du spielst nicht, ihr seid Letzter. Du wirst die ganze Saison nicht mehr spielen. Das ist zerschnitten, wieso auch immer. Mhm. So traurig das ist, auch der Wahrheit ins Gesicht zu blicken, das war wirklich sehr, sehr schwer. Steigt ihr ab oder spielt Playdowns, so ist das Geschäft, interessiert sich keiner mehr, was du davor das Jahr für ein Jahr hattest.
Ja,
ja. Da zählt das hier und jetzt. Mhm. Ne? Und dann hast du natürlich auch Existenzängste. Wir sind alles keine Fußballer. Und das, ja, dann habe ich für mich dann in Erwägung gezogen, die ganzen Angebote mal zu analysieren. Dann kam ein Angebot aus Kassel, die waren Erster zu dem Zeitpunkt, weil Tim Kehler einfach sich sehr, sehr bemüht hat um mich. Und bin ich dann auf die Verantwortlichen von den Eispiraten zu, habe um Vertragsauflösung gebeten.
Ja.
Kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass sie dem natürlich nicht zugestimmt hatten. Ich soll doch kämpfen um den Platz, etc. Aber ich hatte in dem Gespräch wirklich sehr, sehr gut argumentiert. Und Jörg Buschmann hat dann gesagt, Klöppi, ich kann dich nicht gehen lassen. Auch die Fans, sagt er, was soll ich denn erklären?
Ja.
Sag ich, Buschi, ich habe es jetzt so lange versucht, wirklich, ich hatte Tränen in den Augen in dem Gespräch. Und sie sind, weil wir auch so eine gute freundschaftliche Basis gepflegt haben, sind dem natürlich dann entgegengekommen, konnte meinen Vertrag auflösen an einem Donnerstagabend. Bin dann freitags morgens mit Sack und Pack nach Kassel zum Pre-Game-Skate, nach Hause zum Autohaus, kurz geschlafen, in die Eishalle und schon erstes Spiel für Weißwasser. Für Kassel gegen Weißwasser. Ja. Wir gewinnen 1-0 und ich schieße das 1-0. Ja, und das war dann ähnlich wie die Situation in Krefeld damals als junger Spieler.
Ja. Ja. Ja.
Das war Balsam auf der Seele so ein bisschen.
Ja,
ne? Auch um zu zeigen in Krimmitschau, was falsch gemacht wurde, warum und weshalb. Und ich hätte den Verein nicht verlassen, da bin ich ehrlich.
Ja, ja.
Und muss dann auch sagen, weil du gesagt hast, das Ende war abrupt dann.
Ja.
Ich hatte natürlich an dem Abend oder an dem Tag, an dem ganzen Umzug, das Handy fast gar nicht zur Hand.
Ja.
Als dann natürlich das Spiel geendet ist und der 1-0-Siegtreffer und die Story und dies und das, hatte ich bestimmt um die 300 Nachrichten auf meinem Handy und Anrufe.
Ja.
Natürlich auch von Familienmitgliedern und Freunden.
Natürlich.
Aber natürlich dann auch Social Media.
Ja.
Ne?
Und
hab mir das in einer ruhigen Minute natürlich auch alles durchgelesen, hab darauf nicht geantwortet, aber hab mir das durchgelesen. Und was da dann teilweise aus Krimmitschauer Sicht stand, das war natürlich unfassbar.
Ja.
Also ich bin einer, ich weiß, Eishockey ist ein Showgeschäft. Die Leute wollen was sehen, die bezahlen dafür. Wir sind aber keine Roboter.
Ja.
Aber konstruktive Kritik ist vollkommen angemessen. Ich stehe sofort dem Mann und ich äußere mich auch dazu. Aber was da für Kommentare kamen, wie Staatsfeind Nummer 1 im Osten und Ratten verlassen sinkende Schiff und Heuchler und mehr will ich gar nicht mehr erwähnen. Das hat mich schon tief getroffen, muss ich sagen. Konnte darüber aber auch nicht mehr nachdenken, wollte ich auch nicht, weil in Kassel natürlich der neue Abschnitt angefangen hatte, die mich natürlich auch unglaublich empfangen haben, die Fans in Kassel. Aber ja, das, wie gesagt, das Ende in Krimmitschau war abrupt, habe mir das auch nicht so gewünscht und hoffe, dass, weil ich es auch so wahrgenommen habe, wie euer Kollege es in der Memo gesagt hat, dass ich wirklich ein Publikumsliebling war in der kurzen Zeit, in den anderthalb Jahren, mir das auch erspielt und erkämpft habe. Man kriegt das ja, die Wertschätzung von den Fans, die kriegt man ja nicht einfach so. Ne, und das ist ja dann als Spieler, das macht dich auch stolz, wie Martin Szymanski in Krefeld, Daniel Pieter in Krefeld, das ist was, das kannst du dir nicht erkaufen.
Ja.
Ne? Und das war, muss ich sagen, das Ende war dann abrupt, aber deswegen hoffe ich, dass die Zuhörer, die sich das vielleicht anhören, dann einfach mal auch einen Blick oder eine Ansicht aus meiner Seite also bekommen, wie das damals so ein bisschen abgelaufen ist, weil ich habe wirklich nur Gutes und Positives über Krimmitschau und es war wirklich eine tolle Zeit und wer weiß, wenn Daniel Naut nicht gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht immer noch da. Ne, das muss man so sagen.
Ja, sicher, das weiß man nie und man weiß ja nie, was wirklich dann vorgefallen ist, bis man mit dir persönlich spricht. So, man hört ja nur, man liest ja nur Artikel, der Spieler verlässt den Verein. Bums, das war's dann. So, so wie du es sagst, du warst beim Vorstand, hast gesagt, so und so argumentiert. Das wissen ja die wenigsten eigentlich, wie es wirklich war. Ne? Aber deswegen finde ich ja schön, dass du auch so offen und ehrlich bist, dass du auch mal erzählst, dass sich auch andere in Krimmitschau jetzt hinsetzen. Ach, so war das ja, okay, alles klar. Ja, da war vielleicht auch ein bisschen blöd die Nachricht, die ich da damals geschickt habe. Ich glaube aber dennoch, dass in Krimmitschau die Fans so feinfühlig sind, dass es nur ein paar wenige waren, die da aus der Reihe getanzt haben. Ich glaube,
das glaube ich auch.
Ein Großteil ist immer noch von dir überzeugt und auch mit unserem Kumpel, der hat gesagt, die Vertragsverlängerung von dir, das war nicht selbstverständlich. Also die wissen, dass eine Spieler wie du dahin kommen und es ist nicht selbstverständlich oder passiert jeden Tag, dass Spieler wie du dort spielst.
Ja, ich hab mich auch vollkommen mit dem Verein, mit der ganzen Situation vollkommen identifiziert.
Ja.
Ne? Und das ist so eine Sache, die dich auch, sage ich jetzt mal, wenn du dich mit was 100% identifiziert, mit egal welche Sache, egal was du anpackst, da ist mehr, du bist emotionaler. Wie, ich sage jetzt mal, ein Kanadier, der kommt nach Krimmitschau, hat eine super Saison, ist wieder weg. Den interessiert es nicht, was ist mit dem Standort, was ist mit den Fans, ne?
Ja.
Und als generell als Deutscher oder wenn du dich generell identifizierst mit einer Sache, machst du dich natürlich, das habe ich bei mir gemerkt, du machst dich natürlich aber auf einer Seite auch angreifbar.
Ja.
Hätte ich mich nicht so mit dem Verein identifiziert, hätte ich das vielleicht auch alles gar nicht so nah an mich rankommen lassen und vielleicht hätte mich das mental nicht blockiert oder wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre.
Ja.
Ne? Aber dadurch, dass es eben so der Fall war, hat es natürlich auch sehr, 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 sehr großen Einfluss mental und körperlich auf mich, psychisch auch auf mich gehabt.
Ja,
krass. Ja, aber das ist ja so genau, wie du sagst, es sind ja genau die Spieler, die auch über Jahre, über Jahrzehnte dann noch bei den Fans eben in Erinnerung bleiben, die sich halt genau mit dem Verein identifizieren.
Ja.
Das ist ja genau so. Ja, du hast ja schon sehr, sehr viele Namen gesagt oder genannt, die du in deiner Karriere jetzt getroffen hast, mit denen du zusammengespielt hast, da stellt sich natürlich auch die Frage, mit wem bist du denn noch immer in engen Kontakt? Du hast ja schon gesagt, die zwei Tiffelsbrüder. Ne? Gibt es darüber hinaus noch Leute, wo du wirklich einen ganz engen Kontakt hast, vielleicht aus deiner Krefelder Zeit?
Es ist natürlich immer so, ich hatte noch nie eine Truppe, wo man wirklich, wo ich gesagt habe, boah, das geht ja gar nicht. Also wirklich alle super Jungs in der Kabine. Klar, und dann nimmst du mit dem einen mehr wie mit dem anderen. Das heißt aber nicht, dass du den anderen nicht magst, sondern mit einem ist man mehr auf der Wellenlänge, mit dem anderen nicht.
Mhm.
Und natürlich ist der Kontakt nicht mehr so wie früher mit den beiden Tiffelsbrüdern, aber man schreibt sich immer noch, man ist in Kontakt auch mit dem Vater. Also da hast du die beiden Tiffelsbrüder. Ich bin ab und zu im Austausch mit Leon, also Leon Dreiseitel, seit der Kindheit, den ich jetzt aber auch nicht allzu nerven will, weil der natürlich einen Haufen Nachrichten kriegt.
Auf uns. Nur mal so, weißt du, aber die Antwort einfach nicht.
Ja, glaube ich, ja. Nein. Ich glaube aber auch, dass Leon das gar nicht im Überblick hat. Ich weiß gar nicht, ob Leon selber seinen Social-Media-Account führt, zum Beispiel. ne, das ist ja immer, ob das eine Agentur führt etc., der hat natürlich so viele Aufträge und alles auch. Gut, dann gibt es noch, mit wem steht man noch in Kontakt? Mit Andreas Pauli habe ich einen guten Draht, der jetzt schon ewig lang in Bad Nauheim spielt. Mhm. Aus Kasseler Zeit, jetzt in Augsburg lange schon, Markus Keller, mhm. sehr, sehr guten Kontakt. Ja. Aus Krefelder Zeit und jetzt Weißwasser, Steve Hanusch, mhm. Einen sehr guten Kontakt. Wen gibt es da noch? Daniel Pieter, klar, hin und wieder ja. mal. Martin Schimanski, klar, Schimi und ich telefonieren oft. Gar keine yeah. Frage.
Yeah.
Christian Erhoff, weil ich im Sommer dort in seinem Gym trainiere. Wir mhm. haben regelmäßigen Kontakt.
Ja.
Wen gibt es denn da noch? Aus Bremerhavener Zeit ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil einfach eine komplett andere Truppe dort jetzt vorhanden yeah. ist.
Ja.
Da gab es dann aber natürlich Björn Bombis, mhm. Andrew McPherson oder auch Marian Dada.
Ja.
Ja. Mit denen ich einen engen Kontakt gepflegt habe, die auch wichtig für mich waren als junger Spieler, die sich mit mir als Spieler beschäftigt haben. Wo kannst du dich verbessern? Ab und an mal zu Stewie, Trainer in Wolfsburg, Mike Stewart, der ja. sehr, sehr viel Einfluss auf meine Entwicklung hatte in den 2 Jahren. Mhm. Der für mich wirklich als Trainer in der Entwicklung Gold wert war, muss man ganz ehrlich so sagen. Mhm. Und hin und wieder mal mehr zu dem einen, ja. Dann weniger zu dem anderen, das pendelt immer ein bisschen, aber
ja.
Im Großen und Ganzen tauscht man sich aus und ja.
Ich muss natürlich okay. nochmal nach Frederik Tiffels fragen, weil ich als Münchner ja. Finde es schon sehr interessant, er ist ja dieses Jahr zum EHC gekommen und man hat eigentlich nicht gemerkt, dass er letztes Jahr woanders gespielt hat. Er kam und hat einfach, als wäre hätte er nie woanders gespielt. Wie kannst du dir das erklären? Also
Freddy, Freddy ist von Freddy und ich haben uns generell seit klein auf immer duelliert. Ob es ja. beim Sommertraining war, wer macht den Sprint mehr? Und das war wirklich teilweise so, dass wir dann beim Krafttraining gesagt haben, und einen für die NHL und einen für die KHL. Und wir haben wirklich, ja, wirklich den Traum,
ja.
den
ja.
Traum komplett gelebt. Freddy und ich, das war, ich weiß nicht, ob Leute härter trainiert haben in den ganzen Jahren wie wir. Mhm. Oder auch Artem Klein. Was wir an Pensum hingelegt haben, auch Off-Ice-Training, bei uns gab es kein Frei. Ne, wir haben wirklich versucht, den Traum zu leben. Und es gab Gründe, wieso Artem es nicht geschafft hat, ganz klar. Ist auch nicht schlimm. Der hat einen anderen Weg eingeschlagen, auch vollkommen auch erfolgreich. Mhm. Ist auch dann spannend zu sehen, wo die Wege hinführen.
Ja.
Ich muss sagen, dass ich ziemlich viel Pech hatte und also kein Glück an entscheidenden Situationen oder entscheidenden Orten. Und Freddy hat halt plus dem Talent, was immer da war, und der harten Arbeit, war auch der Kopf und die Einstellung immer da.
Mhm.
Freddy hat von Anfang an, von klein auf, immer gewusst, was er wollte. Immer. Hat sich dem nahtlos angefügt. Mhm. Da war keine Grenze in Sicht, mhm. muss ich sagen. Auch ein Spieler, der über viel nachdenkt, der sich viel Gedanken macht, auch selbstkritisch ist.
Mhm.
Und als für mich, ich hatte dann damals das Gerücht gehört, Skandinavien oder München, wo ich mir gesagt habe, es ist egal, wo der hingeht, der Junge schafft das.
Mhm.
Der Junge schafft das. Wenn das trainermäßig ein bisschen Glück ist und das fair abläuft, dann gibt es für Freddy keine Grenzen. Und dass er sich dann so bombastisch in München einfügt, glaube, er ist sogar Topscorer, glaube ich, das war für mich vollkommen klar. Deswegen war es für mich traurig zu sehen, dass es in Nordamerika nachher nicht mehr so lief bei ihm. Ich hatte unglücklicherweise auch das Unglück, mit dem Trainer zusammengearbeitet zu haben.
Mhm.
In Krefeld, der Freddy auch hat fallen lassen drüben, mit Clark Donatelli.
Ja.
Der Freddy drüben gar keine Chance ermöglicht hat. Der hat ihn sofort in die East Coast, glaube ich, geschickt.
Mhm.
Ja, und ich bin immer noch fest davon überzeugt, hätte der da vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt, mit einem anderen Trainer, dann wäre definitiv der Sprung für eine NHL-Saison auf jeden Fall da gewesen.
Mhm.
Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, aber das kann man nicht immer beeinflussen. Ich wusste aber, dass Freddy sich davon nie abbringen lassen wird.
Ja.
Und ja, das war dann in dem Fall Clark Donatelli, mit dem ich in Krefeld gearbeitet habe. Aber wie gesagt, bei Freddy, das war kein Wunder. Das war immer schon seit klein auf vorherzusehen.
Interessant zu hören, ja.
Stark, cool. Ja. Wir haben ja gerade schon mal einen gewissen Atem Klein des Öfteren gehört, zu dem du ja einen sehr guten Kontakt hast. Und ja, speaking of Atem, wir haben da eine kleine Voicemail für dich. Er hat nämlich auch eine Frage an dich. Und
ach so, okay.
Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich spiele dir mal ab und du musst mir sagen, ob du das hören kannst.
Wir wissen ja, dass du vom stocktechnischen Talent leider nicht so gesegnet bist, wie ich das bin. Daher die Frage an dich. Was kannst du jungen Eishockeyspielern empfehlen, dass sie sich in der Zukunft verbessern? Viele Grüße, Atem.
Ich hoffe, du hast alles verstanden.
Ich habe alles verstanden. Ja, das war natürlich schon wieder ein kleiner Seitenhieb. Atem war immer, wir haben in einer Reihe gespielt, in der DNL, auch sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Atem war immer der begnadete Techniker von uns beiden. Mhm. Und wir haben uns natürlich auch ewig duelliert. Wer macht mehr Punkte? Wer ist da besser? Wer ist da besser? Und dann Atem hatte immer quasi die Goldhände und ich war immer mehr der zwei Wege und der beim Speed kam und Tempo.
Ja.
Und wenn man sich dann mal ein bisschen duelliert hat, dann hat er dann gesagt, du mit deinen Holzhänden. Und ich hab dann gesagt, du liegst bei einem Check schon im Krankenhaus, ne, du Pussy. Und ja, es war sehr, sehr witzig. Aber was ich ihm darauf antworten kann, Stocktechnik ist sicherlich ein Talent. Also wenn du gar kein Talent hast, dann brauchst du keine Stocktechnik trainieren. Das ist für mich in den Augen, das ist sicherlich ein Talent. Damit war Atem gesegnet, technisch gesehen. Hm. Muss man sagen, hatte eigentlich als Spieler alles, was man braucht, um eine Karriere hinzulegen.
Ja.
Außer vielleicht die körperlichen Attitüde von Fitness off Eis ja, aber auf dem Eis nicht. Ich werde mich immer erinnern, wenn er gesagt hat, ich verstehe das nicht. Auf dem Eis kann ich nicht kämpfen, nicht den Schweinehund überwinden, aber Off-Eis 400 Meter Tatanbahn rennt er dir weg.
Ja.
Ne, und dann habe ich immer gesagt, du, ich mach das schon. Die Meter mache ich. Ne, du machst das Technische. Und was man jungen Spielern mitgeben kann, ist natürlich einerseits, du musst Talent haben. Das ist gar keine Frage. Ohne geht's nicht, aber der Ehrgeiz, der unbedingte Wille, sich stetig verbessern zu wollen, auch dir keine Grenzen zu setzen, zu träumen, zu dürfen, ganz klar. Wir haben alle von der NHL geträumt nach der U18-WM. Da soll man dem einfach freien Lauf lassen. Es gibt keine Grenzen, man soll sich keine Grenzen setzen, erst recht als Kind nicht und auch nicht, wenn es in die DNL geht.
Ja.
Und einfach so hart arbeiten, wie es nur geht, weil es gibt, die Eishockey-Welt ist so groß, Nordamerika, Skandinavien, es gibt immer Leute, die eventuell noch einen Schritt mehr machen wie du. Ne? Und deswegen muss ich sagen, dass die Jungs an sich arbeiten sollen mit einem Ehrgeiz, wie es vielleicht auch in der Schule der Fall ist.
Ja.
Und auf gar keinen Fall das Träumen sein lassen dürfen. Weil wenn ich überlege, wie Atem und ich nach dem Krefelder Sommertraining mit Ralf Hoja dann im Internat standen und mit der Holzkugel rumgefuchtelt haben und das ganze Haus hat geknallt. Alle dachten, wir sind bekloppt.
Ja.
Ne, aber wir haben alles versucht, um wirklich das Bestmögliche rauszuholen, was nur geht.
Ja. Das waren eigentlich sehr schöne Schlussworte für dieses Interview. Wir sind unseren Fragen durch. Also das war eigentlich perfekt. Aber du kommst natürlich nicht raus ohne ein abschließendes Entweder-Oder, wenn du noch Zeit und Lust hast, Patrick.
Ja, gerne, klar.
Ja, cool. Ich fange einfach mal an. Schwarz oder weiß?
Schwarz, ich bin eher Negativdenker. Schwarz.
Okay.
Strand oder Berge?
Strand.
Bier oder Wein?
Bier.
Party oder Chillabend?
Mittlerweile Chillabend. Mit 27.
Ja, das ist okay. Köpi oder Sternquell Pilsener?
Ich dachte jetzt, du sagst Freiberger für die Krimmitschau Freunde. Ganz klar Köpi.
Okay.
Ganz klar.
Trikot Nummer 94 oder 9?
Oh. Boah. 94. Okay. Tatsächlich.
Okay.
Ja.
Und letztes, Modelvertrag bei Gucci oder Tryout bei den New York Rangers?
Na, Tryouts, ja, bei den New York Rangers, ganz klar. Ganz klar.
Ganz klar, ja, ja, sehr, ja, gut, cool. Ja, Patrick, es hat uns super viel Spaß gemacht, uns mit, ja, dir zu unterhalten. Und
mir auch.
Ich höre raus, das sind noch ganz viele andere Stories. Also wir würden uns sehr freuen, wenn du vielleicht nochmal vorbeikommen könntest. Und,
ja, oder ich verfasse ein Buch irgendwann mal.
Ja, aber, ja, also das ist, ja, Wahnsinn. Und vielleicht nehmen wir den Atem auch noch mit hier rein. Und dann könnt ihr euch noch ein bisschen, ja, weiter verbal duellieren.
Dann machen wir so schon jeden Tag.
Ach so, also, ja, dann haben wir es, ja, aber auch live uns als Aufnahme für die Nachwelt.
Ja.
Ja, also, Patrick, vielen lieben Dank, dass du da bist.
Danke dir.
Gerne,
wir
gerne.
Wir wünschen dir ganz viel Erfolg morgen.
Dankeschön.
Also für die Aufnahme gestern in Herford.
Ja.
Hoffen, dass deine Saison so weitergeht und dass du noch eine ganz tolle Karriere vor dir hast.
Dankeschön.
Ja, Patrick, danke.
Ich bedanke mich.